Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Wenn das Treppensteigen plötzlich mühsam ist oder bei einer Wanderung bergauf die Puste ausgeht, das kann ein Warnsignal sein, auch Abgeschlagenheit oder Schwellung an Fußgelenken zum Beispiel. Das alles kann auf gravierende Probleme mit dem Herzen hinweisen, auf eine chronische Herzschwäche. Bei einer solchen Herzinsuffizienz lässt die Pumpkraft des Herzens immer weiter nach und das hat gravierende Folgen für den ganzen Körper, wenn nicht gegengesteuert wird. Zum Glück lässt sich oft erfolgreich gegensteuern, auch und vor allem mit Medikamenten.
Wie geht's Ihnen denn im Alltag? Also hat sich irgendwas geändert an der Belastbarkeit? Oder
die Belastbarkeit ist so ein bisschen gestiegen?
Weil
ich so ein bisschen mehr tue, wie ich mir das mal vorgestellt habe.
Super.
Heilen lässt sich eine Herzschwäche nicht, aber doch über lange Zeit oft stabilisieren. Herzinsuffizienz, ein großes Herz, schwaches Herz, Thema dieser Sprechstunde heute mit Martin Winkelheide. Unser Experte ist Professor Stefan von Häling. Er ist Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Und jetzt ist er hier. Schönen guten Tag, Herr Professor von Häling.
Guten Morgen.
Früher hätte man gesagt, wenn das Herz größer wird und nicht mehr richtig pumpt, dann ist es ein Zeichen für eine Herzinsuffizienz. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, die Situation ist komplizierter geworden. Manchmal pumpt das Herz sogar noch ganz ordentlich.
Die Situation ist deutlich komplizierter geworden. Vor allen Dingen muss man, glaube ich, sich zunächst mal zu Gemüte führen, dass Herzinsuffizienz bedeutet, dass Patienten Beschwerden haben. Aber diese Beschwerden, sprich Luftnot oder leichte Ermüdbarkeit, das kommt von unterschiedlichen Dingen. Manchmal von Vorhofflimmern, manchmal nach einem Herzinfarkt. Aber Herzinsuffizienz, da haben die Kardiologen ganz bestimmte Kriterien. Und sie sagten das eine, nämlich das große Herz, das heißt eine reduzierte Pumpfunktion. Das ist eine Form, die wir kennen und schon seit vielen Jahren ja auch behandeln und da auch inzwischen immer erfolgreicher werden. Aber eine andere Form, die wir noch nicht ganz so lange kennen, das ist die Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion. Dabei wird das Herz steif und fühlt sich schlecht.
Ja, weil normalerweise würde man dann sagen, ja, warum ist das Herz dann nicht in Ordnung, wenn es vernünftig pumpt?
Genau, also das Problem ist da, dass es das Bindegewebe einwächst, man sagt Fibrosierung und das führt dazu, dass dieser Herzkammer sehr steif wird und sich eben ganz schlecht füllt. Das heißt, das Herz pumpt.
Also Bindegewebe ist kein Muskelgewebe, kann also sich nicht gut zusammenziehen und macht die Wand eher steif als leistungsstark.
Ganz genau so ist es. Und diese Versteifung, die führt dann aber zu denselben Problemen, die auch Patienten haben mit einer reduzierten Pumpfunktion. Das heißt, das sind Leute, die kriegen eben genau, wie Sie es gesagt haben, die kriegen Luftnot bei körperlicher Belastung, wenn sie eine Treppe hochsteigen müssen. Das sehen Sie manchmal auf den Treppenaufgängen, sehen Sie dann einen Hocker stehen, weil die Patienten dann sich einmal hinsetzen müssen und warten müssen, bis sie wieder Luft kriegen, um weiterzugehen in die dritte Etage zum Beispiel. Und das haben aber die Patienten mit jeder Herzinsuffizienz. Das heißt, Herzinsuffizienz ohne Symptome gibt es eigentlich nicht und einfach nur einmal Vorhofflimmern gehabt oder vielleicht eine koronare Herzkrankheit. Das sind natürlich schwergewichtige Herzkrankheiten, aber eben keine Herzinsuffizienz. Und da muss man so ein bisschen differenzieren, was man meint.
Gibt es denn auch gesunde große Herzen, also Sportlerherzen?
Auch das gibt's natürlich. Da wird natürlich dann die Herzwand eher dicker. Diese Herzen schlagen extrem langsam, werden aber eben auch sehr Leistungsfähigkeit und die müssen ja regelrecht abtrainiert werden. Aber das sind tatsächlich ganz unterschiedliche Dinge.
Was unterscheidet ein Sportlerherz von einem Herz eines herzinsuffizienten Menschen?
Das müssen Sie nur einen Patienten mit einer Herzinsuffizienz und einen Sportler mal fragen. Der Sportler ist ja sehr leistungsfähig und der Herzinsuffiziente eben nicht. Das heißt, der herzinsuffiziente Patient, das ist derjenige, der zum Beispiel abends über Wassereinlagerungen klagt in den Knöcheln an den Füßen, der eben schlecht belastbar ist. Sobald es einen kleinen Berg hochgeht, muss der Patient anhalten und kurz durchpusten, kann dann weitergehen. All diese Probleme kennt ja der Sportler nicht, sondern der ist eben durch das jahrelange Training extrem gut angepasst an diese Situation und kann damit natürlich umgehen.
Hm. Ist eine Herzinsuffizienz eigentlich eine Krankheit oder haben sich da sozusagen Probleme aufgestaut? Sie haben ja gesagt, die Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Das kann ein Herzinfarkt sein, also wo Herzgewebe untergeht und dann auch eben Bindegewebe eingebaut wird und es nicht mehr richtig pumpen kann. Es kann Folge sein von zu hohem Blutdruck, der lange nicht erkannt worden ist. Und wahrscheinlich kommen noch andere Sachen in Frage, ne? Okay.
Es gibt tatsächlich extrem viele Gründe für Herzinsuffizienz. Das ist so ein bisschen, kann man sagen, Herzinsuffizienz ist die Endstrecke von vielen, teilweise sehr, sehr langjährigen Erkrankungen. Und wenn Sie sagen Bluthochdruck, dann müssen Sie schon 20 Jahre Bluthochdruck haben, damit sich so eine Herzinsuffizienz entwickelt, weil das dauert tatsächlich sehr lang. Aber manchmal geht es eben auch sehr schnell. Beim Herzinfarkt, da haben Sie das Problem ja innerhalb von wenigen Minuten. Und das sind die Patienten, aber die werden dieses Problem dann unter Umständen eben für den Rest ihres Lebens nicht mehr los. Es sei denn, man hat mit sehr guten Therapien, kann man da dann teilweise gegensteuern. Mhm. Aber auch Klappen, Undichtigkeiten oder Klappenverengungen.
Also zum Beispiel Mitralklappe oder
Mitralklappeninsuffizienz, das ist so der Klassiker, sieht man sehr häufig. Aber wenn die eben hochgradig wird, langjährig hochgradig ist, das sind die Patienten, die dann eben auch Herzinsuffizienzen entwickeln und auch dann die gleichen Symptome haben.
Können Probleme auch auftreten nach einer Infektion, also des Herzens auch?
Auch
oder
da.
Oder eine Entzündung?
Ja, natürlich. Also beispielsweise, das sind ja auch solche Dinge, die wir immer wieder mal bei jungen Menschen sehen, also sogenannte Myokarditis, das heißt eine Herzmuskelentzündung. In vielen Fällen merken die Patienten gar nichts, fühlen sich ein paar Tage schlapp. Andere kriegen tatsächlich eine schwerwiegende Herzmuskelentzündung, die dann eben zu einer eingeschränkten Pumpfunktion des Herzens führt. Und auch daraus kann sich so eine Herzinsuffizienz entwickeln. Aber da reden wir eben über relativ wenige Patienten. Aber bei denen ist es dann unter Umständen sehr schwerwiegend. Und das kann zum Beispiel eben an einen schwerwiegenden Infekt sich anschließen.
Die Herzinsuffizienz lässt sich nicht heilen, aber sie lässt sich manchmal aufhalten, im günstigsten Fall. Und Patienten müssen auf jeden Fall aber auch sich regelmäßig untersuchen lassen, also relativ engmaschig, um auch Verschlechterungen feststellen zu können. Meine Kollegin Barbara Weber hat einen Patienten begleitet in der Klinik in Köln, bei dem das Herz nochmal untersucht worden ist mit Hilfe von Ultraschall.
Mir war es übel. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, zum Internisten. Ja, dann haben die gesagt, na ja, das hat man schon mal, ne? Und haben mich dann morgens um 8 Uhr wieder nach Hause geschickt und ich soll um 10 Uhr bitte wiederkommen.
Heinz Moll ist 75 Jahre alt.
Dann bin ich um 10 Uhr wieder da und dann hat man mich an ein EKG angeschlossen und dann hatte ich einen Herzinfarkt und ein Aneurysma.
Infolge des Herzinfarktes leidet Heinz Moll an einer Herzinsuffizienz. Deshalb muss er sich regelmäßig untersuchen lassen und sitzt jetzt Professor Ingo Ahrens gegenüber. Der ist Chefarzt am Krankenhaus der Augustinerinnen, in Köln auch Severinsklösterchen genannt.
Wie geht's Ihnen denn im Alltag? Also hat sich irgendwas geändert an der Belastbarkeit? Oder
die Belastbarkeit ist so ein bisschen gestiegen.
Weil
ich so ein bisschen mehr tue, wie ich mir das mal vorgestellt habe.
Super. Das heißt, wenn Sie jetzt Treppen steigen, haben Sie ja wahrscheinlich zu Hause, können Sie mehrere Stockwerke gehen, ohne dass Sie stehen bleiben müssen. Verschnaufpause geht nicht. Okay. Prima. Und ein Druckgefühl auf der Brust? Bei Stresssituationen, das war ja gerade Fußball, Belastung körperlicher nicht, ne?
Okay. Nein.
Heinz Moll geht es gut.
Prima.
Er nimmt regelmäßig seine Medikamente und fühlt sich wohl. Auch das Ergebnis der anschließenden körperlichen Untersuchung zeigt keine Auffälligkeiten. Um auf der sicheren Seite zu sein, folgt nun noch eine Ultraschalluntersuchung, die Oberarzt Dr. Tim Allhoff durchführt. Der Patient hat den Oberkörper frei gemacht und streckt sich seitlich auf der Liege aus.
Den Arm nach oben und dann ein bisschen nach vorne rutschen, bitte. Jetzt kann ich kurz noch mal erklären, das ist ja eine standardisierte Untersuchung, um praktisch die Herzwände zu sehen, um die Herzklappen zu sehen. Und ja, Herr Dr. Allhoff, legt das los, ne?
Genau.
Ich brauche noch einmal die Größe und das Gewicht von Ihnen.
82.
Nachdem der Arzt alle notwendigen Angaben in den Computer eingetragen hat, beginnt die Untersuchung.
Gut, dann wird es einmal kühl.
Dr. Allhoff hat auf den Schallkopf etwas Kontaktgel aufgetragen. Im Schallkopf können elektrische Impulse von der Haut aufgenommen und Ultraschallimpulse erzeugt werden. Die wiederum dringen in den Körper ein, bis sie auf ein Hindernis stoßen und wieder zurückgeworfen werden. So entsteht auf dem Bildschirm ein Bild der Oberfläche, von der sie zurückgeworfen wurden. Nach einem allgemeinen Überblick untersucht Dr. Allhoff die Herzkammern genauer.
Hauptaugenmerk hier bei ihm ist speziell ja die Pumpfunktion der linken Herzkammer, wo man auch diese Struktur hier direkt ausmachen kann. Das ist so eine Aussackung praktisch, die zum Beispiel nach Herzinfarkt passieren kann.
Das ist Aneurysma, über das wir gesprochen hatten, was bekannt ist, ne?
Ein bisschen einatmen bitte. Stopp.
Die Aushöhlung der linken Herzkammer ist ein wenig erweitert. Aber unterm Strich ist das Ergebnis der Untersuchung erfreulich.
Man kann auch schon mal vorsichtig Entwarnung geben. Also das, was wir jetzt gesehen haben, ist durchaus so, wie das, was vor einem Jahr untersucht wurde. Und das, was wir wissen, was da ist, wie dieses Aneurysma, das scheint sich auch nicht vergrößert zu haben. Vorbehaltlich jetzt noch der genaueren Messung von Herrn Allhoff, die wir gleich noch sehen werden.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Herzinsuffizienz, großes Herz, schwaches Herz, unser Thema heute hier. Unser Experte im Studio, Professor Stefan von Hähling vom Universitätsklinikum in Göttingen. Beim Ultraschall sieht man da schon alles, was man braucht?
Da sieht man das meiste, was man tatsächlich braucht. Gerade für routinemäßige Verlaufskontrollen sieht man eigentlich die wesentlichen Befunde. Vor allen Dingen, was jetzt auch in dem Beitrag angesprochen wurde, man sieht die Pumpfunktion, man sieht eventuelle Aussackungen. Das ist ja gerade beim Herzinfarkt nicht so selten, dass man so ein Herzwandaneurysma da auch sieht. Und das kann man dann im Verlauf gut beurteilen. Man sieht die Klappenfunktion. Ab und zu braucht man zum Beispiel eben auch eine besondere Ultraschalluntersuchung, die man dann über die Speiseröhre macht, weil man da einfach eine
man ist ja näher dran.
Bessere Sicht hat.
Und man muss genau nicht so ist durch die Rippen gucken.
Und also die Rippen sind nicht im Weg. Ja, ja, ganz genau. Das braucht man manchmal, aber das Wesentliche sieht man tatsächlich.
Hm. Sie haben vorhin protestiert, also das war, als ich gesagt habe, Herzinsuffizienz kann man nicht heilen. Sie haben gesagt, nee, manchmal geht das doch.
Es geht tatsächlich selten. Da muss ich Ihnen schon recht geben, aber wenn es eben um Klappenfehler geht, also wir sehen zum Beispiel manchmal, dass sich die Pumpfunktion verschlechtert, wenn die Aortenklappe, die quasi am Ausgang der linken Herzkammer ist, wenn die hochgradig verengt ist, dann kann man dieses Problem ja lösen, indem man nämlich eine neue Klappe einbaut. Und in dem Sinne kann man da auch die Herzinsuffizienz tatsächlich in einigen Fällen beseitigen. Aber im Allgemeinen kann man trotzdem sagen, dass Herzinsuffizienz per se nicht heilbar ist.
Aber es kann besser werden, oder?
Es kann tatsächlich besser werden, das ist richtig. Was mir aber immer besonders wichtig ist zu sagen, man sollte nicht leichtfertig Medikamente reduzieren oder absetzen. Weil wenn es besser wird, dann hat das ja meistens eben den Grund darin, dass die Medikamente eingenommen wurden und eingenommen werden. Das heißt, wir wissen, wenn man Medikamente absetzt, dann kann die Pumpfunktion zum Beispiel auch wieder schlechter werden.
Aber gerade viele Menschen mit Herzinsuffizienz klagen darüber und sagen, ich muss so viele Medikamente nehmen. Lassen Sie es mal durchgehen, was eigentlich die wichtigsten Bausteine sind einer medikamentösen Therapie. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Standards an, weil es gibt ja auch einige wichtige Neuentdeckungen und Neuentwicklungen in dem Bereich.
Das ist richtig, darüber sollten wir tatsächlich sprechen, weil das ja alles nicht sofort sich erschließt. Aber das kommt erstens ein bisschen darauf an, welche Form der Herzschwäche wir da gerade vor uns haben. Aber bei der reduzierten Pumpfunktion, da haben wir eine Standardtherapie, die aus 4 Bausteinen besteht. Und das sind so ältere Dinge wie Beta-Blocker.
Also Beta-Blocker sorgen dafür, dass das Herz regelmäßiger schlägt.
Sorgen dafür, dass es ein bisschen langsamer schlägt, ne? Aber die halten vor allen Dingen die Stresshormone, nämlich Adrenalin vom Herzen weg, die das Herz übermäßig stimulieren. Und genau das will man ja vermeiden. Und das ist deswegen ein wichtiger Baustein für die reduzierte Pumpfunktion. Dann gibt es noch weitere hormonelle Wege, die man gerne blockieren möchte. Dazu gehören dann ACE-Hemmer oder auch...
Was machen die? Die erweitern vor allem die Blutgefäße ein bisschen? Also nehmen sozusagen ein bisschen Druck aus dem System?
Ja, ACE-Hemmer haben so eine relativ komplexe Wirkungsweise. Also zum Beispiel strukturiert sich der Herzmuskel an sich um. Das heißt, die Herzmuskelfasern liegen nicht mehr wie Orgelpfeifen nebeneinander, sondern so ein bisschen kreuz und quer. Und diese Restrukturierung, das heißt, dieses wieder wie Orgelpfeifen anordnen. Dabei helfen diese ACE-Hämmer durchaus weiter. Also da geht es so ein bisschen um, wie soll ich das nennen, pathologische, krankhafte Prozesse in der Herzmuskelstruktur, die damit eben wieder normalisiert oder gebessert werden sollen. Mhm. Also das ist eine durchaus wichtige Komponente, die man auch nicht leichtfertig reduzieren oder absetzen sollte. Und ähnlich oder ganz ähnlich wirken auch die sogenannten, jetzt kommt ein komplizierter Name, Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten.
Manche nennen sie auch Aldosteron-Antagonisten.
Aldosteron-Antagonisten, ganz einfacher. Genau, so kann man das auch sagen. Dazu gehören eben Spironolacton und Eplerenon. Und auch die wirken ganz ähnlich, indem sie so eine überaktive Hormonkaskade da anfangen zu blockieren und da eben positive Wirkungen vor allen Dingen auf das Überleben der Patienten haben.
Mhm. Welche Rolle spielen klassische Blutdrucksenker, also vor allen Dingen entwässernde Medikamente?
Entwässernde Medikamente spielen eine große Rolle. Die gehören aber nicht zu den Basisbausteinen, sondern die benutzt man tatsächlich danach, ob sie gebraucht werden. Das heißt, wenn ein Patient stark überwässert ist, dann sollte der eben so ein Diuretikum, so ein entwässerndes Medikament bekommen. Und dazu gehört eben so der Klassiker Furosemid oder Torasemid. Die sind häufig dabei. Es gibt aber auch leichter wirksame Diuretika und auch die spielen eine Rolle in der Herzinsuffizienz.
Es gibt ja neuere Bausteine in der Medikamententherapie. Die haben dann allerdings auch komplizierte Abkürzungen. SGLT2-Hämmer.
Ja. SGLT2-Hämmer, genau.
Was ist das? Was machen die?
Das ist quasi etwas, ja, gar nicht mehr so Neues. Das sind Medikamente, die wurden als Diabetes-Medikamente entwickelt. Und weil, was die machen, ist vor allen Dingen, sie helfen dabei, dass die Patienten Glucose mit dem Urin ausscheiden. Und dieses Glukoseausscheiden, das führt zu einer Entwässerung. Aber man hat dann in den Studien gesehen, die man bei Diabetikern gemacht hat, dass die Herzinsuffizienz viel seltener auftrat. Und daraus hat
das
sich...
Das ist sozusagen so eine glückliche Entdeckung.
Das war eine glückliche Entdeckung. Also das war quasi ein Zufall. Ja, man kann das durchaus einen Zufall nennen. Und da hat sich das einfach als hochwirksam erwiesen. Und man hat dann diverse Studien gemacht und hat herausgefunden, dass diese Medikamente an den unterschiedlichsten Stellen im Stoffwechsel wirken, dass sie nämlich zum Beispiel auch Herzrhythmusstörungen reduzieren, dass sie aber auch andere Energiemöglichkeiten am Herzen zur Verfügung stellen, dass sie aber auch Harnsäure senken. Das sind alles positive Effekte, die weit darüber hinausgehen, dass man so einen wasserentwässernden Effekt hat.
An den man auch erstmal gar nicht denken würde, wenn man ans Herz denkt. Ne? Also
das ist ganz richtig.
Deswegen so ein bisschen war das, um die Ecke gedacht, oder?
Ja, das war sehr erstaunlich. Aber es sind auch die einzigen Medikamente, die bei jeder Form von Herzschwäche tatsächlich benutzt werden sollen. Man kann sagen sollen, auch bei der erhaltenen Pumpfunktion. Das heißt, bei fast jeder Form von Herzschwäche sind diese SGLT2-Hämmer tatsächlich indiziert.
Sinn und Zweck der vielen Medikamente und Wirkstoffe ist ja, so die Situation stabil zu halten. Trotzdem passiert es häufiger, dass es so krisenhafte Zuspitzungen gibt. Woher kommt das eigentlich?
Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Auch da, ich kann immer nur sagen, sehr unterschiedliche Gründe. Da wiederhole ich mich so ein bisschen wie eine Schallplatte mit Sprung. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ein ganz breites Portfolio haben von Gründen, warum es Patienten plötzlich und ja, innerhalb von Minuten, Stunden oder wenigen Tagen deutlich schlechter geht. Manchmal ist es ein Spanferkelessen bei der Hochzeit der Enkelin, weil es ein extrem hoher Salz Exposition ist. Und diese Salzexposition...
Das Salz sorgt dann dafür, dass das aus dem Gleichgewicht kommt, oder?
Richtig, weil es zu einer Flüssigkeitsverschiebung kommt innerhalb des Körpers und das belastet dann den Kreislauf und darüber kommt es dann zu einer, wir nennen das als Ärzte, nennen wir das Dekompensation. Also vorher ist sozusagen der Zustand kompensiert, also dem Patienten geht es weitgehend gut und plötzlich ist was anders, dann dekompensiert dieser Zustand und das führt dann dazu zu massiver Luftnot, Wassereinlagerungen und dann eben zum Rettungswageneinsatz und der Fahrt in die Notaufnahme und dann unter Umständen für ein paar Tage auf die Intensivstation wegen dieser Überwässerung. Aber auch, ich will jetzt nicht nur bei dem Spanferkel es belassen, es ändert sich was in diesem Allgemeinzustand eines Patienten. Und das kann zum Beispiel auch eine neue Rhythmusstörung sein. Eben wieder das Beispiel Vorhofflimmern. Plötzlich schlägt das Herz sehr, sehr schnell, weil diese Rhythmusstörung auftritt. Plötzlich ist der Puls bei 120. Das kann aber dieses Herz, was gut eingestellt war, nicht plötzlich jetzt leisten. Und dann gerät es aus dem Takt und die Situation dekompensiert.
Sind die Medikamente inzwischen so gut, dass man eine Option gar nicht mehr braucht, die man früher brauchte, Herztransplantation?
Doch, die braucht man immer noch. Also es gibt immer wieder auch junge Patienten, bei denen plötzlich die Herzfunktion so schlecht ist oder sich eben langsam verschlechtert. Auch das sehen wir ja immer wieder, dass wir viele Herztransplantationen in Deutschland immer noch brauchen, aber die nicht immer machen können, weil wir nicht genug Organe haben.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Eine Hörerin möchte gerne wissen, inwieweit Chemotherapien, also in der Krebstherapie, Einfluss haben auf die Herzgesundheit. Denn sie berichtet, die Hörerin berichtet, sie hatte eine sehr heftige Chemotherapie hinter sich, leidet jetzt an einer Herzinsuffizienz. Kann das sein?
Das gibt es tatsächlich immer wieder mal. Man muss sagen, dass es bei Chemotherapien selten ist, aber das hilft natürlich jetzt der Hörerin nicht. Aber es gibt nämlich tatsächlich einzelne Fälle, in denen Chemotherapeutika verwendet werden, die unmittelbar aufs Herz gehen können. Das ist zum Beispiel bei Brustkrebstherapien gelegentlich der Fall. Ich habe auch in meiner Sprechstunde einige Patientinnen nach Brustkrebstherapien. Da werden sogenannte Anthracycline verwendet. Das ist eine Gruppe von Chemotherapeutika, die eben kardiotoxisch wirken kann, das heißt eben das Herz schädigen können. Es ist immer eine Frage, manchmal kann man vorherbestimmen, was möglich ist. Das heißt, man kann anhand des Risikoprofils von einzelnen Patienten versuchen abzuschätzen, gibt es hier ein sehr starkes Risiko für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wir reden ja hier über lebensrettende Chemotherapien. Das heißt, man muss immer abwägen, inwieweit kann ich eine Herzschädigung notfalls in Kauf nehmen. Aber in wenigen Fällen ist es so und dann muss man tatsächlich eine Herzinsuffizienztherapie auch frühzeitig beginnen. Unter Umständen, während die Chemotherapie noch läuft.
Also das Herz sozusagen frühzeitig stabilisieren dann auch, oder?
Richtig. Also gerade auch bei Risikopatienten, da muss man regelmäßige Ultraschall-Echo-Kontrollen machen, eben aber auch frühzeitig mit einer Therapie beginnen, die das Herz stabilisieren, damit die Pumpfunktion während zum Beispiel einer laufenden Therapie auch nicht schlechter wird.
Ein Hörer aus Filderstadt möchte wissen, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Lungenkrankheit COPD, also chronischen obstruktiven Bronchitis, und einer Herzschwäche? Ist die Herzschwäche vielleicht sogar Folge einer COPD?
Das kann man auch wieder nur im Einzelfall betrachten. Wir wissen, dass COPD bei Herzinsuffizienzpatienten sehr häufig ist. In den Studien sind es ungefähr 30% der Herzinsuffizienzpatienten, die auch eine COPD haben. Und manchmal ist es so, dass die COPD an sich das rechte Herz, also die rechte Herzkammer belastet. Das heißt, es kommt dann eben manchmal zu einer sogenannten Rechtsherzinsuffizienz. Also tatsächlich kann Herzinsuffizienz eine Folge sein von COPD, aber man sieht eben häufig auch das gleichzeitige Auftreten, weil sich ja manchmal das Risikoprofil überlappt. Also beispielsweise führt Rauchen natürlich zu COPD, aber andererseits führt Rauchen eben auch zu Herzinfarkten. Das heißt, manchmal ist einfach das Risikoprofil der Patienten ähnlich. Und deswegen kommt es dann zum Auftreten von beiden Erkrankungen gleichzeitig.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Schilly ist am Apparat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bei Ihnen ist die Herzschwäche durch Herzklappenprobleme ausgelöst worden?
Ja, Herzklappeninsuffizienz, war die Mitralklappe höchstgradig insuffizient, also vierten Grades, wurde hervorragend operiert. Und wurde auf zweitgradig reduziert, die Insuffizienz. Nun hat man festgestellt, dass auch die Tricuspidalklappe genauso insuffizient ist. Und man hat eine weitere OP in Erwägung gezogen. Allerdings durch eine spätere, also zwei Monate spätere Messung, hat man festgestellt, dass dies ist gar nicht so hochgradig ist und hat man deshalb die OP für überflüssig gehalten. Ich nehme auch sehr viele Medikamente, unter anderem Entresto. Meine Frage ist, also die Entresto-Dosierung ist 49 Milligramm zweimal täglich, morgens und abends. Meine Frage ist, ob die Entresto-Dosierung eine Leistungsfähigkeitsbesserung bringen könnte oder hat das damit wenig zu tun?
Herr Schilly, ein Wort vorneweg. Wir können natürlich hier keine, also sozusagen ja, richtige, also Patientenberatung in dem Sinne machen, dass sie irgendwie den Arztbesuch ersetzt. Aber Herr von Helen kann sicherlich allgemeine Einschätzungen abgeben, Herr von Helen.
Naja, zunächst mal beschreiben Sie ja ganz hervorragend, dass man bei diesen Klappenproblematiken manchmal variable Befunde hat. Also gerade die Tricuspidal, aber auch die Mitralklappeninsuffizienz, das heißt die Mitralklappe, die ist ja zwischen dem linken Vorhof und der linken Kammer, aber auch die Tricuspidalklappe, rechter Vorhof, rechte Kammer, die sind sehr stark von der Wasserbeladung des Körpers abhängig. Und je stärker die Wasserbeladung, desto stärker wird auch die Undichtigkeit, diese Insuffizienz. Und deswegen kann das variabel sein. Das heißt, es ist so ein bisschen eben vom aktuellen Zustand abhängig. Und wenn man jetzt bei Ihnen gefunden hat, einmal war die Tricuspidalklappe sehr stark undicht und beim nächsten Mal, vielleicht drei Monate später, war das dann wieder besser geworden. Das sehen wir gar nicht so selten. Deswegen ist man bei der Reparatur oder eben auch dem Ersatz beziehungsweise einem Eingriff an der Tricuspidalklappe, da ist man immer noch sehr zurückhaltend und wartet meistens, bis es zu einer Dekompensation gekommen ist, die ich ja vorhin beschrieben hatte.
Aber das heißt, man würde jetzt erstmal gucken, wie geht es weiter und wie geht es der Klappe langfristig?
Oder? Genau, das würde man machen. Man würde erstmal abwarten, wie entwickelt sich der Echobefund, würde sicherlich regelmäßige Kontrollen machen, aber vor allen Dingen eben auch die Medikamente einnehmen. Und da haben Sie auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich kann das jetzt bei Ihnen natürlich nicht so unmittelbar beantworten, weil bei der Dosiserhöhung von dem Entresto, das Sie angesprochen hatten, da muss man immer die Nierenfunktion, aber auch den Kaliumwert berücksichtigen. Das sind alles Dinge, die kann ich ja jetzt nicht so bei Ihnen unmittelbar beantworten.
Was ist das für ein Medikament?
Das ist, ich sag mal, das gehört in die Gruppe der ACE-Hämmer, über die wir vorhin sprachen. Wobei dieses Medikament ist ein bisschen moderner, weil es kombiniert zwei verschiedene Ansatzpunkte, wirkt aber auch an überaktiven Hormonmechanismen, die bei der Herzinsuffizienz schädlich wirken und ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Weiterentwicklung dieser ACE-Hämmer, die schon relativ alt sind. Aber da ist es tatsächlich so, dass man versucht, höhere Dosierungen anzustreben. Aber wie gesagt, immer in Abhängigkeit davon, wie sind die unmittelbaren Begleiterkrankungen, gerade die Niere, wie ist die Verträglichkeit und wie geht es dem Patienten unter der aktuellen Dosierung. Wenn aktuell wenig Symptome bestehen, kann man das auch so lassen.
Also Ihr Rat an Herrn Schilly, das nochmal mit seinem Kardiologen genau abzuklären, was
so
da geht
ich das
und was
sagen.
Nicht geht.
Ganz genau.
Ja. Herr Schilly, herzlichen Dank Ihnen und alles Gute. Und um schwankende Werte geht es auch in der Mail von einer Hörerin, die berichtet, sie hat eine Herzszintigraphie machen lassen. Da ist eine Herzleistung von 53% festgestellt worden. Ein halbes Jahr später beim Herz-MRT eine Herzleistung von 36% und sie hätte aber nichts von einer Leistungsminderung gespürt. Wie kann das sein? Also große Konfusion.
Da haben Sie auch ein ganz, das ist so ähnlich wie diese Klappeninsuffizienzen, über die wir gerade sprachen, ein variabler Befund. Und jetzt haben Sie aber eine andere Problematik angesprochen.
Zwei Methoden,
ganz genau. Und wir wissen, dass die scintigraphischen Methoden, die machen uns Kardiologen nicht immer glücklich. Da sehen wir einfach im MRT oder auch im Ultraschall häufig deutlich mehr. Also das oder der sensitivste Parameter oder Messmethode von allen ist eigentlich das MRT, wo man unmittelbar die Herzfunktion visualisieren kann. Und da würde ich mich tatsächlich eher auf das MRT als auf die Szintigraphie verlassen, weil es eine deutlich höhere Sensitivität, Spezifität hat als die szintigraphischen Methoden. Und wenn da eine reduzierte Pumpfunktion zu sehen ist in diesem MRT, dann sollte man dem sicherlich mal auf den Grund gehen, warum das so ist.
Wir schauen uns jetzt einen Aspekt des Themas ein bisschen genauer an. Es geht um die Vorteile der Digitalisierung. Viele ärztliche Tätigkeiten können ja heute auch digital erfolgen, natürlich auch in der Kardiologie. Gerade Menschen mit einer Herzinsuffizienz können von digitalen Möglichkeiten profitieren. Professor Peter Rathke ist Chefarzt der Kardiologie der Schönen Klinik in Neustadt und er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Schönen guten Morgen, Herr Professor Rathke.
Guten Tag, Herr Winkelheim.
Wenn es um Telemedizin geht, welche Möglichkeiten gibt es da gerade im Bereich für Patienten mit Herzinsuffizienz?
Ja, die Telemedizin der Herzinsuffizienz ist sehr hilfreich, vor allen Dingen bei Patientinnen und Patienten, die schon mal eine sogenannte Dekompensation erlitten hatten. Und das Ziel der Telemedizin ist letztendlich die Anzahl der Krankenhausaufnahmen von Patienten. Das sind ungefähr 450.000 Krankenhausaufnahmen alleine wegen der Herzinsuffizienz, der dekompensierten Herzinsuffizienz in Deutschland.
Das ist eine Menge, ne?
Das ist eine große Anzahl, ja. Und gleichzeitig will man natürlich versuchen, die Sterblichkeit zu reduzieren. Und das funktioniert dann eben über eine effektive telemetrische Überwachung.
Ich meine, wenn Menschen ins Krankenhaus müssen, dann geht es ihnen nicht gut. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, sie möglichst lange gut stabil zu halten. Wie kann da Telemedizin oder manchmal wird das ja auch Telemonitoring genannt, wie kann das da helfen?
Ja, das ganze Konzept ist, sage ich mal, vor allem in Deutschland vorangetrieben worden. Und man zeichnet Vitalparameter, also Vitalwerte wie Herzinsuffizienz, Herzfrequenz, Blutdruck, Gewicht auf mit digitalen Helfern. Und so können die Patienten effektiv überwacht werden hinsichtlich dieser Vitalparameter. Oder die Patienten können sich auch rückmelden über das Smartphone zum Beispiel oder ein Tablet und Kontakt haben mit Ärztinnen und Ärzten oder Pflegekräften. Und diese Patienten, die schon mal ein höheres Risiko haben, weil sie schon mal dekompensiert waren, senden dann die aufgezeichneten Vitalparameter an ein telemedizinisches Zentrum und dort wird geguckt, wie diese Parameter sich verändern. Und die Idee dahinter ist ja, dass bevor Patientinnen oder Patienten dekompensieren oder auch Beschwerden erleiden oder beschreiben, dass dann zum Beispiel die Herzfrequenz vorher steigt oder Vorhofflimmern auftritt, was man dann auch sehen kann und der Blutdruck entgleist.
Werden die Daten denn in Echtzeit übertragen oder werden die gesammelt und dann im Paket rübergeschickt?
Typischerweise werden die einmal am Tag oder fünf Tage die Woche, je nach Schweregrad, an die telemedizinischen Zentren transferiert.
Das heißt, man gewinnt da schon Zeit mit?
Man gewinnt Zeit, um frühzeitig einzugreifen. Also das eine ist ja das Aufzeichnen der Vitalwerte, die Analyse der Vitalparameter. Und dann, wenn diese Vitalparameter aus dem Ruder laufen, sage ich mal, dann kann man die Patientinnen und Patienten frühzeitig kontaktieren und dann in dem ersten Schritt vielleicht sogar die Medikation verändern. Also ja, der Patient hat jetzt irgendwie eine Hochdruckkrise bekommen, dass man ihn anleitet, vielleicht eine Tablette, eine antihypertensive Medikation mehr zu nehmen oder eine wassertreibende Tablette, ein Diuretikum schon einzunehmen. Und das kann dann häufig schon eine Krankenhausaufnahme verhindern.
Ich meine, inzwischen gibt es ja auch Smartwatches und diverse Apps, die helfen können, also zumindest Herzrhythmusstörungen hilft, also zuverlässig zu erkennen. Da würde die Warnung ja ziemlich viel schneller kommen und sagen, hier, hallo, da ist was nicht in Ordnung.
Das stimmt. Also Smartwatches kommen ja, sage ich mal, so aus dieser ganzen Trainingsüberwachung und können die Herzfrequenz messen und vor allen Dingen aber auch Vorhofflimmern detektieren. Also es gibt sehr viele Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz, die Vorhofflimmerphasen haben, die dann auch sehr schnell werden. Und das kann sehr schnell dann auch zu Dekompensationen kommen. Und das kann im Prinzip online passieren, aber nicht so, wie man sich das vorstellt im Krankenhaus, wenn ein Patient sozusagen am EKG liegt auf einer Intensivstation oder auf einer Überwachungsstation. Auch hier, sage ich mal, sind die Smartwatches sehr, sehr hilfreich, vor allen Dingen, wenn die Patienten Beschwerden führen. Aber so eine Online-Übertragung ist nicht so einfach.
Mhm. Aber ich meine, viele Leute haben ja so Smartwatches. Wird das sozusagen schon standardmäßig mit berücksichtigt auch? Oder gibt's da eher, muss man da auch gucken, wie weit kooperieren Patienten da ganz gut? Oder wie technikaffin sind die?
Also die Smartwatches sind sehr hilfreich in der Detektion von Vorhofflimmern. Das ist eine relevante Rhythmusstörung, gerade im Kontext der Herzinsuffizienz. Sie sprechen jetzt das Thema mündiger Patient an. Und was man weiß, ist, dass Patientinnen und Patienten eine wesentlich bessere Prognose haben, wenn sie aktiv teilnehmen. Also der partizipative Patient, der mit Arzt, Ärzten in Kontakt ist. Und man weiß sehr genau, auch beim Telemonitoring, dass eine hohe Adhärenz, also wenn die Patientinnen und Patienten diese Messungen regelmäßig machen und auch regelmäßig absenden und sich zurückmelden, dass eine hohe Adhärenz im Telemonitoring auch zu einer hohen Adhärenz in der Einnahme der Medikamente zum Beispiel resultiert. Und das erhöht die leitliniengerechte Therapie und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, Leitlinien zu befolgen hinsichtlich dieser Ziele, die wir ja verfolgen, nämlich eine Reduktion der Krankenhauseinweisung einerseits und eine Reduktion auch der Sterblichkeit tatsächlich.
Wie profitieren Herzkranke von Telemedizin? Es war Professor Peter Rathke, Chefarzt der Kardiologie der Schönen Klinik Neustadt und er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Herr Professor Rathke, herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ein Hörer aus Baden-Württemberg hat sich gemeldet und berichtet, er konnte immer längere Spaziergänge machen. Jetzt nach 150 Schritten gerät er viel schneller außer Atem und muss dann kleine Pausen einbauen und macht sich da Sorgen. Er ist 84 Jahre alt. Muss er sich Sorgen machen? Auf jeden Fall mal nachgucken lassen.
Auf jeden Fall mal nachgucken lassen, das würde ich auch denken. Die Frage ist ja so ein bisschen, was ist die Ausgangssituation? Gibt es schon eine medikamentöse Therapie? Gibt es schon bekannte Herzkrankheiten? Gibt es aber eventuell auch bekannte Lungenkrankheiten, Blutkrankheiten? Es gibt ja eine ganz breite Palette von Erkrankungen, die Luftnot verursachen. Das heißt, da müsste man im Einzelfall dann mal gucken, was hier die Ursache ist und wie man da noch vorgehen kann. Das lässt sich ja jetzt so ein bisschen schwierig beantworten.
Ja. Können Sie allgemeine Ratschläge geben? Eine Hörerin aus Winnenden, die ist 74, hat eine Herzinsuffizienz und möchte aber gerne körperlich aktiv sein und auch trainieren und fragt, worauf muss sie achten? Also auf die Herzfrequenz?
Eine extrem wichtige Frage, finde ich, und da bin ich fast dankbar, dass die Hörerin angerufen hat, weil körperliches Training bei fast jeder Form von Herzinsuffizienz ein ganz wichtiger Therapiebaustein ist.
Früher hätte man gesagt, schon, heute sagt man nö.
Heute sagt man trainieren,
genau.
Ganz genau so ist es. Das heißt, körperliches Training, am besten sind so Ausdauersportarten, also zum Beispiel eben Fahrradfahren, Ergometertraining, alles, was irgendwie mit Ausdauer zu tun hat, ist in der Regel gut. Natürlich nicht in einer akuten Dekompensation oder auch bei jemandem, der in Ruhe Luftnot hat. Da muss man ein bisschen zurückhaltend sein. Aber ansonsten ist Training immer gut. Die Herzfrequenz ist ein guter Parameter. Und da würde ich tatsächlich einmal zu einer sportmedizinischen Untersuchung raten, damit man da eben individuell einen Trainingsplan gesagt kriegt, bis zu welcher Herzfrequenz ist eine oder ist so ein Training sinnvoll.
Also, dass man so einen sicheren Korridor hat.
Ganz genau so ist es. Das sollte da die Idee sein.
Herr Seeg ist am Telefon aus Bremen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe koronare Herzkrankheit schon seit einigen Jahren und auch Herzinsuffizienz und nehme als Tabletten Bisoprolol, Entresto, Idiquis, Atorvastatin und eben auch der Versuch mit Forxiga. Ich hatte das Gefühl, dass mir das ganz gut tut, aber ich bekomme von diesem Forxiga immer Ballantitis, also eine Entzündung am Penis. Dann haben wir das abgesetzt und dann war das auch wieder weg. Da habe ich es nochmal versucht und habe ich das wieder bekommen. Und jetzt ist meine Frage, kann man da irgendwas gegen tun? Die letzte Idee war jetzt vielleicht, Forxiga nur noch alle 2 Tage auszuprobieren. Vielleicht, dass es dann nicht kommt, aber bin da ein bisschen hilflos. Würde das eigentlich ganz gerne nehmen, aber irgendwie funktioniert das nicht.
Das ist im Prinzip eine genauso wichtige Frage wie die Frage zu dem Sport gerade eben, weil diese SGLT2-Inhibitoren, und da gehört das Forxiga dazu, das Sie gerade nennten, das ist eine wichtige Arzneimittelgruppe in der Herzinsuffizienz. Und es ist aber so, dass eben über diese Glukoseausscheidung, das hatte ich ja vorhin beschrieben, die Glukoseausscheidung mit dem Urin, diese Glukose, das mögen natürlich Bakterien, das heißt, die versammeln sich dann dort, wo die Glukose ist. Ganz genau so ist es, das sind die ganz Süßen. Und ja. Deswegen gibt es so ein paar grundsätzliche Dinge, die man beachten muss bei der Einnahme von diesen Medikamentengruppen. Und man muss aber im Einzelfall eben auch schauen, zum Beispiel habe ich vor kurzem einen Patienten tatsächlich zu einer Beschneidung im fortgeschrittenen Lebensalter geschickt, weil es da einfach so eine angedeutete Vorhautverengung gab. Man muss eben aber tatsächlich auch darauf achten, auf diese Intimhygiene und immer zum Beispiel diese Vorhaut zurückziehen. Das sind alles so Dinge, da muss man tatsächlich sehr intensiv auf diese Intimhygiene achten.
Aber Bakterien mögen nun auch Hautfalten gerne.
Bakterien mögen Hautfalten.
Ja, habe ich auch immer gemacht. Mhm. Und jetzt ist nur die Frage, sagte der Arzt vielleicht, das einfach zu versuchen, Forxiga, ich nehme 10 Milligramm, das irgendwie nur noch alle 2 Tage zu probieren.
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Natürlich hat Forxiga jetzt ein Wirkungsprofil, das über 24 Stunden dauert. Das heißt, wenn Sie es alle 2 Tage nehmen, dann werden Sie den Effekt wahrscheinlich nicht in Gänze ausnutzen können. Aber ich bin dann glücklicher mit einem Teileffekt, als wenn der Effekt komplett weg ist, weil die Substanz abgesetzt werden muss. Also ich würde denken, es ist ein Versuch wert, wenn alle anderen Möglichkeiten eben einschließlich regelmäßiges Baden oder solche Dinge eben alles nicht funktioniert.
Und vielleicht auch überlegen tatsächlich, also zumindest mal sich beraten lassen, ob Beschneidung oder so auch ein sinnvoller Weg sein könnte.
Das kann auch eine Idee sein, vielleicht einfach nochmal einen Urologen dazu Rate zu ziehen, ob es da noch irgendwelche Ansatzpunkte für eine Möglichkeit gibt.
Ich sage herzlichen Dank an Herrn Seeck. Grüße nach Bremen. Und am Telefon in Nordfriesland erreichen wir Herrn Meurers. Schönen guten Morgen. Bitte sehr.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich eine Frage stellen kann.
Bitte sehr.
Ja, bei einer Herzinsuffizienz auf Basis einer diastolischen Dysfunktion gibt es da außer den SGLT2-Rezeptorenblockern wie Empagliflozin auch noch andere Therapiemöglichkeiten? Also exakte oder gute Blutdruckeinstellung und gesunde Ernährung ist berücksichtigt.
Zunächst mal auch vielen Dank für die Frage. Diastolische Dysfunktion an sich ist ja noch keine Herzinsuffizienz. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Diastolische Dysfunktion ist im Grunde genau die Steifigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, diastolische Dysfunktion heißt, die Kammer kann sich nicht so ausdehnen, wie sie sollte, wenn sie sich füllt. Herzinsuffizienz bedeutet immer, dass die Patientinnen und Patienten auch Beschwerden haben. Das heißt, dass tatsächlich Luftnot auftritt. Diastolische Dysfunktion alleine ist quasi ein Echobefund, der einen als Warnzeichen aufmerksam machen sollte. Sobald Beschwerden da sind, besteht eben tatsächlich auch eine Herzinsuffizienz, die dann darauf quasi basiert, auch auf diesem Echobefund. Und um auf Ihre Frage jetzt zurückzukommen, muss man sagen, dass die Therapie dieser diastolischen Herzinsuffizienz, die ist nicht so ganz so einfach, weil wir wissen, dass Diuretika, also Entwässerung, gut wirkt. Wir wissen, dass diese SGLT2-Inhibitoren gut wirken. Das heißt, das ist tatsächlich eine Medikamentengruppe, die eingesetzt werden sollte. Und wir vermuten, dass Spironolacton und auch Eplerenon, das sind auch Substanzen, die eben diese überaktiven Hormonkaskaden hemmen, dass die auch bei diastolischer Dysfunktion gut wirken. Also ich persönlich habe auch schon angefangen, diese Medikamente den betroffenen Patienten dazu verschreiben, wobei allerdings die entsprechenden Studien dazu noch laufen. Das heißt, wir haben bei der diastolischen Herzinsuffizienz, da haben wir noch nicht so viele Möglichkeiten. Für mich besteht das im Moment eben aus dem Spironolakton, aber auch aus dem SGLT2-Inhibitor und wenn nötig aus einem entwässernden Medikament. Und ganz wichtig, das haben Sie aber auch schon angesprochen, ist aber auch diese Umfelddiagnostik. Das heißt, gibt es Begleiterkrankungen dieser diastolischen Herzinsuffizienz, die man eventuell noch therapieren kann? Gibt es Lungenerkrankungen? Gibt es Rhythmusstörungen, Vorhofflimmern? Gibt es eine koronare Herzkrankheit? Gibt es Klappenerkrankungen und so weiter? Das kann ich hier quasi endlos weiterführen, weil die Begleiterkrankungen, die sind da eben ein ganz wichtiges Therapieziel auch noch.
Mhm. Ich sage herzlichen Dank an Herrn Morris, Grüße in den Norden. Und ich wollte nochmal bei den SGLT2-Rezeptorblockern bleiben. Wir hatten vorhin das Phänomen Infektionen im Genitalbereich bei Männern. Bei Frauen scheint es auch häufiger vorzukommen. Eine Hörerin fragt oder sagt, sie hat, seit sie die Medikamente nimmt, häufiger auch einen Scheidenpilz und fragt, was kann man da machen oder muss man wirklich das Medikament wechseln?
Tatsächlich ist es so, dass es in einigen Fällen abgesetzt werden muss. Und dann, wenn ein Scheidenpilz jetzt beispielsweise immer wieder mal auftritt, dann werden die SGLT2-Inhibitoren offensichtlich nicht vertragen. Da ist immer so ein bisschen die Frage, ob leichte Beschwerden, also so ein, ich sage jetzt mal leichtes Jucken im Intimbereich, ob das tolerabel ist. Ich habe auch Patientinnen, die sagen mir, sie haben so ein leichtes Jucken, aber sie möchten das Medikament nicht absetzen, besprechen das dann teilweise mit der Gynäkologin und dann wird gemeinsam sich verständigt, dass das Medikament weitergenommen wird, weil diese Beschwerden tolerabel sind. Aber einen regelmäßigen Scheidenpilz würde ich jetzt als nicht tolerabel ansehen und da bleibt einem häufig dann nichts anderes übrig, als abzusetzen. Hm. Trotz allem muss man nochmal betonen, dass in den allermeisten Fällen sind die SGLT2-Inhibitoren eigentlich gut vertreten.
Und der Effekt ist einfach groß.
Und der Effekt ist sehr, tatsächlich sehr groß, ganz genau so ist es. Ja.
Am Telefon ist Frau Döring. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus Düsseldorf. Ich habe eine kurze Frage. Sie setzen nur voraus, ich war früher als Ärztin tätig, ich bin heute im hochbetagten Alter. Inwieweit spielt Digoxin, Digitoxin, Strophantin noch eine Rolle bei der Behandlung der Herzinsuffizienz? Mhm.
Ja, danke für die Frage. Das sind digitales Präparat?
Digitales Präparat, ganz
nehmen
genau
Sie die
so
noch,
ist es.
Oder?
Wir nehmen die inzwischen nur noch wirklich sehr, sehr selten als Ausweichmedikamente. Meistens nehmen wir die digitales Präparat eigentlich nur, wenn ein sehr schnelles Vorhofflimmern besteht und man die Herzfrequenz verlangsamen will, weil da sind die Substanzen gut. Oder man kann auch sagen, wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann nehmen wir digitales Präparat. Aber es ist inzwischen tatsächlich fast zur Ausnahme geworden.
Wenn einem gar nichts einfällt, das kommt wahrscheinlich selten vor, oder?
Naja, das ist, wenn tatsächlich die Basistherapie komplett ausgeschöpft ist, aber dem Patienten geht es nach wie vor sehr schlecht.
Ja. Herzlichen Dank an Frau Döring und Grüße nach Düsseldorf. Und am Telefon ist Frau Block. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe mich gemeldet, weil ich vor kurzer Zeit im Krankenhaus eine Kardioversion bekommen habe. Es wurde in der Praxis Herzflimmern festgestellt. Es ging mir nicht gut und deswegen bin ich in das Krankenhaus, in die Arztpraxis und dann sofort ins Krankenhaus gekommen. Jetzt wurde mir gesagt, dass ich das alles wiederholen kann. Was passiert, wenn ich dieses Alarmsignal, dass es mir mal ein bisschen schlecht oder nicht gut ging, nicht beachte? Was passiert, wenn ich das nicht beachte? Oder woran erkenne ich diese Alarmsignale, dass ich eine Kardioversion wiederholen müsste?
Ja, Frage ist angekommen. Also es geht um Herzrhythmusstörung, Herr von Helling. Und,
Herzflimmern, wir haben ja Herzrhythmusstörung.
Alles angekommen.
Jetzt sind wir aber genau an dem Punkt, wo wir Überlappung haben von verschiedenen Problematiken. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Hörerin eigentlich in eine andere Sendung gehört, nämlich einer zum Vorhofflimmern. Mhm. Und Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern, die haben natürlich ähnliche Beschwerden. Das heißt, die Patienten haben zum Beispiel Luftnot. Und bei der Hörerin waren wahrscheinlich eben, sie hat Herzrasen vermutlich bemerkt. Und das ist dann ein Problem, das man mit so einer elektrischen Kardioversion tatsächlich beheben kann. Die Herzinsuffizienz aber
also
nicht.
Also wird sozusagen die fehlerhafte elektrische Weiterleitung im Herzen geblockt durch eine Lasertherapie?
Naja, wir sagen immer so ein bisschen, dass die Vorhofflimmern, das ist eine Vorhofanarchie, weil der Vorhof macht so ein bisschen, was er will und wird dabei sehr schnell und das spiegelt sich auch auf die Kammern wieder und dadurch kommt es zu einem sehr schnellen Puls und das kann man durch so einen elektrischen Schock, indem man nämlich alle Herzzellen gleichzeitig erregt, kann man dann quasi die Anarchie beenden. Mhm. Und dann machen alle Herzzellen eben dann wieder gleichzeitig, was sie sollen.
Vielleicht noch ganz kurz, wann merkt Frau Block, dass die Anarchie wieder ausgebrochen ist?
Wenn Beschwerden auftreten, sprich zum Beispiel Luftnot bei Belastung oder wenn wieder ein sehr schneller Puls auftritt und sie merkt, mein Gott, irgendwas stolpert.
Mhm. Danke an Frau Block. Und wir gehen in die Eifel. Frau Ulrich aus Daun hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich habe eine Frage zu Herzschrittmachern. Mein Sohn ist 45 Jahre alt und hat eine schwere Herzinsuffizienz aufgrund einer idiopathischen Kardiomyopathie. Die medikamentöse Behandlung ist relativ schwierig. Zum Beispiel Entresto geht nicht, weil der Blutdruck dann immer so stark absinkt. Man hat ihm wiederholt zur Implantation eines Herzschrittmachers, eines Zweikammerschrittmachers geraten. Damit tut er sich allerdings ein bisschen schwer. Und meine Frage ist, ist das nur symptomatisch zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, die auch auftreten, also ventrikuläre Tachykardien, oder könnte sich dadurch auch die Herzleistung verbessern?
Das ist eine hochkomplexe Frage, weil ich nicht genau erkennen kann, welche Art von Schrittmacher hier eingebaut werden soll. Weil wir unterscheiden sehr viele verschiedene Geräte, die wir einbauen. Es gibt tatsächlich Herzschrittmacher, die machen nur Schritt. Nämlich dann, wenn der Puls zu langsam ist oder Pausen im Puls auftreten.
Ja.
Es gibt aber auch sogenannte Dreikammerschrittmacher.
Dreikammerschrittmacher, ja.
Dann ist das ein Gerät, das die linke und die rechte Herzkammer gleichzeitig stimuliert und dann wieder in den regelmäßigen Rhythmus bringt. Und das ist tatsächlich was dann völlig anderes. Davon können die Patienten auch symptomatisch sehr gut profitieren und das hat auch Auswirkungen auf zum Beispiel die Lebenserwartung. Das ist aber wirklich eine Frage, welches Gerät da implantiert werden soll, weil so ein Dreikammer-Schrittmacher, der kann zum Beispiel auch gleichzeitig Defibrillator sein und kann damit auch eine lebensrettende Funktion übernehmen. Aber Sie hören aus dem, was ich versuche zu beschreiben, dass es hier ganz unterschiedliche Geräte gibt, die da eingebaut werden sollen. Und da muss man im Einzelnen dann wieder gucken, was ist bei Ihrem Sohn geplant, beziehungsweise was kann dem am meisten helfen.
Aber da kommen wir jetzt hier am Telefon.
Da kommen wir schnell vom Hundertsten ins Tausendste,
das ist richtig. Erzählen, ja genau. Wir haben noch eine Menge anderer Fragen bekommen. Es gibt eine sozusagen, die so ein bisschen den optimistischen Ausblick hat. Nämlich die Frage, gibt es auch das physiologisch alternde Herz, das trotz geringerer Leistungsfähigkeit nicht behandlungsbedürftig ist? Und was kann man machen, um das zu erhalten?
Na, jetzt kommt eine gute Frage. Das ist doch mal eine schöne Frage jetzt zum Abschluss.
Genau.
Nee, es ist tatsächlich so, dass das Herz natürlich physiologisch altert und ich habe eine ganze Reihe von hochbetagten Patientinnen und Patienten, denen es auch immer noch gut geht, auch im fortgeschrittenen Alter, teilweise über 90 Jahre alt und da kann das Herz dann eben auch noch gut mithalten. Ja. Da sind dann aber andere Probleme, die auftreten. Meistens sind es dann die Gelenke.
Ja.
Aber ja, gibt es.
Herzinsuffizienz, großes Herz, schwaches Herz, das war heute Thema der Sprechstunde. Herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Stefan von Hähling. Er ist Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin in Göttingen. Herr von Hähling, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
Es war mir eine Freude.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir hören uns. Martin Michelade beim Mikrofon.